Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und ein Mann aus dieser Stadt Fulda, über den ich mich sehr, sehr freue, ich wollte ihn schon ganz, ganz lange im Podcast haben und ich bin auch, ja, auch ein Fan seiner Arbeit, muss ich mal sagen. Und ich durfte auch einmal schon mal für ihn was einsprechen.
Das yes. ist
schon
ein bisschen ja.
Der sitzt heute bei mir, Dirk Hardegen. Hallo Dirk.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ein Hörspielproduzent, Hörspielsprecher, Synchronsprecher auch. Ja. Und ich bin ein großer Hörspielfan, Hörspielsammler, auch schon seit Jahrzehnten und noch immer noch im Hörspiel sehr bewandert. Und freue mich, jemanden dabei mir sitzen zu haben, der auch Hörspiele liebt über alles.
Und das geht mir natürlich mit dir als Fragensteller jetzt ganz genauso. Das passt gut, ja.
Erzähl mal ganz kurz, du hast einen eigenen Hörspielverlag. Wir werden gleich nochmal ausführlich darauf zu sprechen kommen. Ihr oder du produzierst auch Hörspiele hier in Fulda unter anderem. Ohrenkneifer, wie sieht's aus? Was macht ihr genau? Was machst du genau?
Ja, angefangen habe ich das allein als Ein-Mann-für-alles-Aktion. Der Wunsch war einfach mal, ein Hörspiel in einer Langform herauszubringen. Ich komme eigentlich von der Musik, da ist mir das nie geglückt, eine richtige Band zu formieren, mit der man eine Platte macht. Und ich wollte es mit dem Hörspiel, da wollte ich es einmal richtig machen, habe also einen kleinen Verlag begründet, Ohrenkneifer, im Netz zu finden, www.ohrenkneifer.info. Das ist immer der Stolperstein hinten. Und mittlerweile hat sich die kleine Firma ausgewachsen. Ich habe zwei Kompagnons. Der eine sitzt in Hamburg, der andere dicht dran in Lüneburg. Marc Schüler, Detlef Tams. Wir drei bestreiten mittlerweile diesen Verlag. Ja, und da gibt's Hörspielproduktionen. Ich glaube, über den Daumen jetzt über 20 Stück, die nicht einem bestimmten Genre folgen. Also wir haben uns nicht, sagen wir mal, der Junior-Detektiv verschrieben oder sind die drei Freunde nach den fünf Freunden, sondern bei uns geht's quer durch die Genres. Es gibt Western-Hörspiele, es gibt Science-Fiction, Thriller, Krimi, bisschen was so in dieses Horrorsegment, da muss man ja auch mal reinriechen. Und ich habe zuletzt so ein paar Klassiker mir vorgenommen. Karl May und die Schatzinsel und jetzt habe ich augenblicklich in Mache einen Jules Verne-Titel.
Wir reden gleich nochmal drüber, auch welche Sprecher du auch unter anderem oder Sprecherinnen du auch unter anderem schon dabei hattest. Sind ein paar wirklich auch namhafte Menschen mit dabei. Aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du hast ja wahrscheinlich als kleiner Dirk nicht die Idee gehabt, später mal selber Hörspiele zu produzieren, oder?
Jetzt ganz ehrlich, als kleiner Dirk hatte ich die Idee schon, aber keine Möglichkeiten. Ja. Ich komme gebürtig aus Nordhessen, Korbach, und da hatte ich so ein Schallplattenspieler noch. Ich bin ja Jahrgang 69, da bin ich also eher der Vinylmann und hatte dort meine Europa-Hörspiele und was so der Markt damals hergab. Und da habe ich natürlich schon überlegt, wie kommt man denn da als Teenager-Sprecher, als junger Sprecher da überhaupt in so ein Hörspiel hinein? Aber die Antwort habe ich nicht gefunden. Es ist die Zeit vor Internet und vor solchen Hilfsmitteln. Also ist das so ein bisschen ins Vergessen geraten. Dann kommt die Pubertät, dann kommen Filme auch, die dann, glaube ich, eine größere Wirkmacht haben. Und dann, dann ist man plötzlich 40 und zieht beruflich andauernd um. Und ich war also vorher in meinem ersten Berufsleben war ich Journalist. Ich habe erst für eine Lokalzeitung da in Korbach, wo ich herkomme, gearbeitet, dann beim Privatfunk hier in Hessen und bin auf diesem Wege nach Fulda gelangt. Und damit in eine weitere Stadt, wo ich erstmal keine Kontakte hatte, wo ich niemanden kannte. Und dann gehst du 4-5 Mal tapfer aus und versuchst da die Kneipenwelt zu erkunden und irgendwelche Leute kennenzulernen. Aber das klappt natürlich nicht auf Anhieb, wenn du nicht da der ultra kommunikative Typ bist, der sich da an jeden ranschmeißt. Das bin ich nicht. Und dann machst du es am sechsten Abend, bleibst du mal zu Hause und dann guckst du, was im Fernsehen kommt. Da kommt nichts, wie so oft. Das war auch schon vor 15 Jahren so. Und dann habe ich am Radio gedreht und habe ein Hörspiel entdeckt. Und das war mit prominenten Stimmen und war sehr spannend. Und dieses Hörspiel hat meine Leidenschaft neu entfacht. Und jetzt habe ich deine Frage überhaupt nicht beantwortet, merke ich gerade.
Naja, doch so ein bisschen eigentlich im Grunde schon.
Okay.
Also, du hast ja schon selber, die Frage war ja, ob der kleine Dirk schon daran gedacht hat, auch irgendwann später mal Hörspiele zu produzieren.
Das war die Frage.
Im Grunde.
Hast du die noch parat?
Mir fällt nämlich übrigens ein, dass ich als Kind auch schon Hörspiele, ich habe einen kleinen Kassettenrekorder und immer dann auf Aufnahme gedrückt und mit meinem damaligen guten Freund, dem liebe Grüße an den Jörg Zimmer, was er mir heutzutage macht.
Ja, Jörg Zimmer, von mir auch Grüße.
In der Grundschule damals schon auch immer Hörspiele aufgenommen und natürlich auch gehört. Ich sammle die bis heute, höre auch die bis heute. Mhm. Dich hat das Hörspiel, wie du es gerade gesagt hast, eine Zeit dann schon ein bisschen verlassen.
Ja, es ist der übliche Weg, glaube ich, wenn ich so mit anderen Schicksalsgefährten mich auseinandersetze, dann hört man das schon, dass es da so diesen Pubertätsknick gibt. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass für eine gewisse Altersspanne einfach das Sortiment sehr klein war, damals sicherlich. Heute ist das ein bisschen besser geworden. So in den 80er Jahren, da hatte man dann sehr schnell das weggehört, was sich für einen Heranwachsenden so 14, 15 eignete. Und dann, wie gesagt, waren die Verlockungen der Videothek, die große Videothekenschwemme war da, plötzlich warst du nicht mehr auf diese drei Programme und was die im Fernsehen gerade gnädigerweise senden geworfen, sondern du konntest einfach deinen eigenen Videoabend bestimmen und das war dann eine Zeit lang schon interessant, da muss ich zugeben.
Dein Beruf, du hast es gerade gesagt, du warst eine Zeit auch dann beim Radio aktiv, irgendwann gab es aber die Veränderung und du hast dich quasi nochmal neu umgesehen und da kamen dann die Hörspiele wieder zurück zu dir?
Ja, ich habe so ein bisschen schon zu Radiozeiten auch, also natürlich on-air meine Stimme einsetzen dürfen, das war als Reporter ja unumgänglich, aber ich durfte darüber hinaus auch ein bisschen Verpackung für den Sender machen, also so Claims, Sendungstitel oder sowas. Und die Menschen, die damals in der Produktionsabteilung des Senders saßen, die sagten schon, ey, du müsstest mehr machen, das ist schade, dass du da jetzt auf Reporter festgelegt bist, könntest da auch ganz andere Dinge sprechen. Naja, auch da habe ich, das habe ich mal so im Hinterkopf behalten und als es dann akut wurde, als tatsächlich meine Leidenschaft fürs Hörspiel, Fan, Hörer, ins Machen überkippte, da habe ich mich darauf besonnen und gesagt, okay, dann machst du es gleich tollkühn, du sprichst alle Stimmen und habe dann so ein bisschen so imitatormäßig, stimmverdrehertechnisch alle Rollen übernommen in so einer kleinen Produktion für einen Wettbewerb, Bayerischer Rundfunk und zack, aus dem Stand habe ich da den Sprung auf das Treppchen geschafft und habe eine Aussendung gekriegt, habe ein Honorar gekriegt und gedacht, hey, also vielleicht hast du da ein gewisses Grundtalent. Man muss es nochmal überprüfen. Dann habe ich weitere Wettbewerbe gemacht, nochmal Aussendung gekriegt und dann dachte ich mir, ja, ich glaube, ich habe irgendwie ein Händchen für das Thema. Mhm. Und es interessierte mich auch. Also es war, ich mag Stimmen. Das ist das eine große Ding. Ich mag so Sounddesign. Viele Leute denken ja, dass alle Geräusche, die in so einem Hörspiel vorkommen, von irgendwelchen Geräusch-CDs aus Geräuscharchiven kommen, die da so eins zu eins drinstecken. Aber die Wahrheit ist natürlich, man muss sich eine vernünftige Explosion oder so, um mal was Drastisches als Beispiel zu nehmen, das muss man sich zusammenbauen aus ganz vielen Sounds. Da muss man hinten so einen Bassschlag haben und dann fliegende Trümmerteile, vielleicht der Staub, der dann sich setzt nach der Explosion. Also da kann man einige Sounds zusammen stückeln, zusammen puzzeln und dann macht's erst richtig Wumms. Und das macht eine Menge Spaß, diese Art von Sounddesign ist das ja.
Sounddesign, aber auch die Musik, im Grunde alles, Buch, du hast gesagt, es war eine One-Man-Show am Anfang.
Ganz genau, die Musik auch. Das war so meine Kompensation zu meinen wirklichen Jugendträumen mit einer Band oder so, mit Popmusik was zu machen. Also die Popmusik ist nun ganz weg von mir gerückt, aber ich bin jetzt so ein bisschen so in Filmscores, in Soundtracks beheimatet und wenn ich also jetzt zum Beispiel einen Jules Verne anfasse, dann gucke ich genau, was für Musik passt da so zeitgemäß rein, dann merke ich, ich brauche viele Walzer und ich habe so ein Sample-Orchester, wo ich mir das wirklich täuschend echt, glaube ich, so Schicht für Schicht zusammenspielen kann. Das ist also alles über die Tastatur frei gespielt, ist von mir komponiert, aber eben mit dem Hilfsmittel eines Samplers, ja, das mir die Kosten für die Buchung eines Orchesters spart.
Ist ein bisschen günstiger dann wahrscheinlich.
Ja, das ist ein bisschen günstiger. Und das muss es auch sein, weil natürlich Hörspiel eine Spezialistensache ist. Ne? Das weißt du auch. Es ist nicht die ganz große breite Masse, die aufs Hörspiel schaut. Wir haben dieser Tage ja 100-jähriges Jubiläum vom Hörspiel und der Spiegel hat Rufus Beck, ein Hörbuchsprecher, kein Hörspielsprecher, er hat auch ein paar gemacht, aber nicht viel, hat Rufus Beck interviewt und der sagte, ja, Hörspiel ist tot. Also da dachte ich auch, naja, Rufus Beck, der richtige Ansprechpartner.
Ja, ich durfte ja neulich eine Lesung, ich hatte eine Lesung mit Rufus Beck zusammen. Rufus Beck und Shaggy Schwarz, mein Name ganz klein, aber immerhin war ich auf dem gleichen Plakat. Aber ja, ich muss sagen, also Hörbuch, klar, die Harry Potter Hörbücher, ja. Da kennt man Rufus Beck.
Ja, ja, klar.
Unter anderem, aber gut, Hörspiel habe ich ihn auch noch nicht gehört. Da gibt's andere. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil von dem Weg auf das Treppchen mit deinem eigenen Hörspiel zu einer Gründung eines eigenen Verlages, da waren noch sicherlich noch ein paar Schritte dazwischen.
Ja, diese Wettbewerbe, die von den öffentlich-rechtlichen Radios ausgeschrieben werden, die haben oft ein vorgegebenes Motto. Das heißt also, du musst dir ganz gezielt Gedanken machen, wie du jetzt zum Thema Zwischenrufer oder Wochenende oder wie diese abstrakten Überschriften heißen, wie du da arbeitest. Das kann natürlich befruchtend sein und kann Zahnrädchen in Schwung setzen, die sonst nicht ins Rotieren geraten wären. Aber ich habe mich da auch natürlich irgendwann eingeengt gefühlt. Außerdem hatte ich diesen gesamten Wettbewerbsreigen einmal durchgespielt. Also wie oft kannst du beim Newcomer im Hörspiel mitmachen? Irgendwann bist du kein Newcomer mehr. Ja. Also dachte ich mir, du musst die lange Form, die edle, große Form des Hörspiels anspringen. Und da habe ich mich also hingesetzt, weil ich mir eine Lizenz von irgendeinem tollen Stoff nicht leisten konnte und wollte, und habe ein Hörspiel selber geschrieben. Und dann kam so ein kruder Thriller dabei raus, der so ein bisschen auf Tarantino und so Coen-Brüder schielt. Und das ist dann mein Erstling geworden. Und jetzt habe ich so viel investiert, gerade das Schreiben von so einem Stück ist dann doch ein ganz schöner Berg, den man erstmal überwinden muss, dass ich gesagt habe, so, weißt du, und jetzt gehst du diese letzten Meter auch, jetzt lässt du das Ding 1000-mal pressen, machst das Cover selber, was ein Fehler war, denn da sind meine Talente begrenzter. Aber ich habe es tatsächlich dann von A bis Z durchgezogen und habe es dann noch zweimal wiederholt. Also es gibt insgesamt 3 Titel, die wirklich so sehr stark auf mir zentrieren, auch thematisch. Und dann kamen die Kollegen dazu und das Ganze wurde ein bisschen professioneller, breiter aufgestellt und es hörte dann auch auf mit diesen selbstverfassten Titeln. Weil natürlich doch mehr Leute Interesse finden, wenn da Karl May draufsteht, als wenn da Dirk Hardegen als Autor vermerkt ist.
Ja, da ist Karl May doch ein bisschen bekannter noch.
Ich arbeite zwar daran, aber ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr.
Oder Jules Verne. Aber lass uns erstmal, bevor wir gleich direkt beim Hörspiel gleich weitermachen, auch über deine Ausflüge in andere Hörspielverlage Europa, müssen wir auch gleich mal ganz kurz drüber sprechen. Lass uns kurz über eine andere Geschichte erzählen, die du auch machst, Synchronarbeit. Also nicht nur in Computerspielen, auch Film und Fernsehen, könnte man auch deine Stimme herkennen. Wie ist der Unterschied zwischen Synchronarbeit und Hörspielarbeit und wo kann man deine Stimme überall hören?
Okay, also das erste Feld, wo ich mich verbreitern durfte nach dem Hörspiel, ist tatsächlich das Computerspiel. Und das ist auch erstaunlicherweise das Segment, auf das ich am meisten angesprochen werde, weil junge Leute da vielleicht auch eine höhere Aufmerksamkeit bei diesem Thema haben und auch auf Stimmen oder so achten. Da habe ich unter anderem, ich bin die Stimme von Ratchet und Clank, also von Clank, dem kleinen Roboter, ist ein Jump-and-Run-Spiel, das gibt's nun auch schon ein paar Jahre und es gab einen Kinofilm, der wurde dann in Berlin synchronisiert und da war ich auch der Clank in dem Film. Und dazu eine Anekdote, den habe ich mir dann später in Fulda angesehen. Und nun gibt es ja immer wieder diese diese berühmte Frage an Sprecher, an bekanntere Sprecher, und wurden Sie im Taxi schon erkannt? Ist Ihre Stimme schon erkannt worden? Und ich habe da zwar im Kino voll besetzt um mich herum mit Leuten gesessen und habe da anderthalb Stunden meine Stimme von der Leinwand gehört. Und als ich dann natürlich so ein bisschen auch in dieser Stimmhaltung dann beim Rausgehen irgendwie versucht habe, die Leute drauf zu hieven, es hat nichts genützt, hat mich keiner erkannt. Da hat wohl keiner mitgerechnet, dass der Clank jetzt in Fulda im Kinosaal sitzt. Na gut.
Aber auch Otto Octavius, den kann ich auch mal kurz ansprechen.
Ja, das war Spider-Man.
Genau. Spider-Man. Einer der größten Gegner Spider-Mans.
Das war der Boss-Gegner in einem bestimmten Spider-Man-Spiel. Ich selber bin nicht so ein großer Daddler, deswegen muss ich sagen, habe ich da eher ein Kurzzeitgedächtnis. Also es sind mittlerweile so einige Spiele und auch einige größere Rollen, aber ich habe sie jetzt gerade nicht so parat. Aber der Otto Octavius, das hat mir auch sehr gefallen, weil wenn Superheld, dann natürlich Spider-Man.
Ja, klar, ne? Gut, ich bin ja auf der Batman-Seite.
Wird überschätzt.
Müssen wir auch nicht drüber sprechen. Lass uns aber noch ein paar auch Film- oder Serienrollen, die du auch synchronisiert hast, sprechen. Und dann erklär mir nochmal, wie da die Arbeit genau aussieht beim Synchro. Ist auch interessant.
Ja, okay. Also auf ZDF Info war lange Zeit zumindest in der Mediathek noch freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch drin ist. Unit 42, eine belgische Cyber-Krimiserie. Und da spreche ich den Hauptcharakter. Der wird verkörpert von einem belgischen Comedian, Patrick Riedremont. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es gibt's ja öfter mal bei Comedians, jetzt so ins ernste Fach hineinschnuppert und da eben so einen gestressten und vom Leben geplagten Ermittler spielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es eine dritte Staffel dazu geben wird. Ich habe mehrfach Craig Fairbrass synchronisiert. Das ist ein englischer Hau-drauf-Darsteller. Sehr brutale Filme, die Food Soldier-Reihe, da kann man den herkennen. Also so ein martialischer Typ, den durfte ich ein paar Mal sprechen. Don Lee ist ein südkoreanischer Darsteller, der auch jetzt bei diesen Marvel-Verfilmungen irgendwie mal größer rauskam. Da durfte ich ihn nicht sprechen, aber ich durfte ihn in ein paar Frühwerken sprechen.
Und ist auch ein Star, würde ich. Also den kennt man gerade südkoreanisches Kino, gerade er als, das sind ja auch so Martial-Arts-Filme, Kampffilme, wo er auch...
Er ist so ein Bud Spencer-Typ, genau. Und also für alle, die da nicht so im Thema sind, so eine Bud Spencer-Figur, die schon mal gerne mit der Faust antwortet. Und das ist natürlich ein großer Spaß, sowas zu machen. Einfach in unterschiedliche Charaktere zu schlüpfen, ohne dabei natürlich jetzt die Stimme groß zu verbiegen. Das ist nämlich nicht angesagt, also da jetzt in die Charge zu gehen, sondern man muss eigentlich im Prinzip seine eigene Stimme immer auspacken und die durch Nuancen verändern. Also der Craig Fairbrass ist so ein unterkühlter Typ, der redet vielleicht so ein bisschen schmallippig und der Don Lee, das wäre so ein bisschen schwererer Kerl, der so ein bisschen jovialer daherkommt, also der würde vielleicht einen ganz anderen Spaß machen, irgendwie eine ganz andere Stimmlage und eine ganz andere Stimmung mit sich bringen. Stimmlage war das falsche Wort, also eben keine Stimmverstellung, aber so eine gewisse andere Nuance. Wie wird da gearbeitet? Also mittlerweile beim Computerspiel und beim Synchron ist man alleine im Studio. Ich habe das nur, glaube ich, zweimal erlebt, dass da mehr Leute im Studio waren, aus ganz bestimmten Gründen. Das soll Zeit sparen, das soll die verschiedenen Darsteller, Schauspieler entfransen, was den Terminplaner angeht. Da müssen nicht immer alle hier um 13 Uhr da sein. Und wenn du ältere Hasen, die das aufnehmen, noch als Gruppe kennen, wenn du die befragst und die so von früher erzählen, dann sagen die, Gott sei Dank ist das durch, denn wenn du jetzt einen hast, der es noch nicht kann, dann müssen alle warten und alle fünfmal die Szene durchbeten, bis es sitzt. Und so bist du unter Umständen alleine schneller durch.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber es ist natürlich seltsam dann wahrscheinlich erstmal, muss ich sich einfach daran gewöhnen, dass man Leine im Studio
sitzt. Du musst einen guten Regisseur haben. Ja. Der Regisseur muss das Umfeld kennen, denn es ist natürlich keine Zeit, diesen Film in Gänze zu gucken. Also wenn ich Rolle XY habe, vielleicht keine große Rolle, dann wird ganz gezielt im Film diese Stelle angefahren, nennt man das. Dann schaut man vielleicht sich eine Minute von diesem Darsteller an und dann sehe ich, okay, der hat diese und diese Verfassung, diesen und diesen Duktus, so klingt er im Original und dann geht's los und wir machen die Synchronisation darauf, ohne jetzt da uns erstmal stundenlang in den Film hinein zu finden und zu fühlen. Das muss der Regisseur tatsächlich wissen, der muss den Film kennen und der muss mich kurz ins Bild setzen und notfalls sagen, nee, du bist es noch nicht, du musst noch ein bisschen weicher werden oder dich da und dahin verändern.
Ist ja auch bei Hörspielen auch meistens mittlerweile, glaube ich, so, dass man da auch alleine im Studio sitzt, außer vielleicht bei der Nummer 1 der Hörspiele, auch die machen das mittlerweile auch bei Europa.
Ja, ich habe für Prinzessin Lillifee eine Europa-Produktion, die wir in Frankfurt gemacht haben. Da war tatsächlich ein Ensemble versammelt. Das macht unheimlich Spaß, ja. Weil man sagt, guck mal da hinten und alle Beteiligten, obwohl sie ja nur an den Mikrofonen stehen und keine Kamera da ist, folgen dem Blick. Das gibt natürlich irgendwie so eine Form von Authentizität, die man wahrscheinlich alleine im Studio schwerer herstellen kann. Wieder eine Frage der Regie, ja. Wie stark die die gesamte Szene vordenkt. Im Hörspiel ist es wichtig, dass mir einer sagt, pass auf, du bist Old Shatterhand, Winnetou steht 30 Meter entfernt und du musst jetzt so zu ihm rübersprechen. Wenn keine Regie da ist, würde ich natürlich ganz normal sprechen und das würde für 30 Meter nicht reichen. Aber der Winnetou weiß, dass er 30 Meter sprechen muss und das zusammenmontiert, ja, klingt das, richtig
das
klingt blöd.
Auf jeden Fall komisch. Aber lass es bei Europa bleiben, denn da hast du auch schon mitgesprochen, Europa natürlich die Nummer 1 im Hörspielbereich, weiß nicht, vielleicht sogar weltweit, also gerade der deutsche Hörspielmarkt ist ja schon recht groß.
Ich glaube, es gibt weltweit nicht nochmal dieses Phänomen, das sich aus ganz bestimmten Gründen in Deutschland besser entwickelt hat als andernorts. Ja, und Europa ist da sicherlich ein großer Player. Ich war noch bei den 3 Fragezeichen-Kids dabei, mehrfach. In die große Serie, die 3 Fragezeichen, habe ich es noch nicht geschafft. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja noch mal irgendein eine Chance. Mal gucken.
Dafür hat einer der 3 Fragezeichen zu dir geschafft.
Das stimmt.
Jeff Fröhlich war in einer deiner letzten Produktionen, also die Stimme von Bob Andrews, John Cusack, Edward Norton spricht er und Gollum. Ich glaube, er hat sogar Synchronregie bei Herr der Ringe geführt.
Außer beim Gollum, da hat er sich dann eingeholt, der über ihn, als er speziell diese Rolle aufgenommen hat.
Der war bei dir auch im Hörspiel. Wie bist du an den gekommen und wie kommst du generell an deine Sprecher mittlerweile?
Naja, der hat eine Agentur, die man einfach anrufen kann. Das ist für alle Promi-Sprecher eigentlich so der übliche Weg, dass man rausfindet, welche Agentur vertritt den und dann nimmt man Kontakt auf und dann versuche ich ganz kurz umreißen, dass wir eben nicht Europa sind, sondern ein kleines Label mit Sitz in Fulda und vielleicht nicht den ganz großen Werbemöglichkeiten oder so. Also ein bisschen so Lage und Projekt zu umreißen und dann hörst du sehr schnell Ja oder Nein und ja, das kann dann passieren, dass Udo Schenk, den man ja auch aus dem Fernsehen oft in Serien und so weiter sieht, dass der dann plötzlich unvorbereitet an deinem Handy ist und sagt, ja, wann machen wir es? Oder so. Und du denkst, mein Gott, ich habe hier Udo Schenk am Telefon. Stimmenfans werden jetzt wissen, wer das ist. Gut. Ich bin jetzt neulich, vor 2 Wochen auch wieder nach Berlin gefahren, habe Andreas Fröhlich nochmal für den Jules Verne aufgenommen. Und das ist sehr angenehm, weil der das auch schätzt, dass ich mich von Fulda morgens ins Auto schwinge und nach Berlin gurke. Und der das auch wertschätzt, wenn da jemand ist, der sich mit dem Hörspiel ganz und gar befasst und der genau weiß, wie er es haben möchte. Also ich versuche, diese Stoffe wirklich vorzudenken und mir eine Szene zu überlegen und insofern auch den Speicher zu instruieren, was ich dir eben sagte, du stehst 30 Meter von dem weg, du musst viel mehr senden, um den zu erreichen. Also solche Dinge versuche ich mir bewusst zu machen, im Text zu vermerken und sie dann gegebenenfalls beim Regieführen nochmal anzumerken. Und das ist mit dem ganz angenehm gewesen.
Ja, das glaub ich.
Ganz toller Typ.
Du hast gerade gesagt, drei Fragezeichen hast du noch nicht geschafft. Nein. Aber zu einer anderen meiner Lieblingshörspielreihe, da warst du auch schon zu hören. Bei John Sinclair, auch das eine sehr erfolgreiche Hörspielreihe.
Ja, die ist auch recht erfolgreich, das stimmt. Also Geisterjäger, das sind diese berühmten Groschenheftchen, die man aus dem Bahnhofskiosk kannte. Ein Phänomen, was irgendwie die Zeiten überdauert hat. Ich staune manchmal selber, bin da auch nicht so ein großer Leser und bin da Mandrakorab, ein indischer Magier, der dann und wann John Sinclair aushelfen darf. Also ich bin auch ein Vertreter der guten Seite und wir prügeln da uns gegen die dämonischen Kräfte durch die Lande, ja.
Ein anderer Name, dann hören wir auf mit dem Name-Dropping, ja, der bei John Sinclair auch eine Rolle spielt, aber auch, den du auch schon kennst, den du auch schon zu deinen Hörspielen geholt hast, ist Hennis Bender, der berühmte Kabarettist.
Ja, Hennis Bender hatte ich aufgrund irgendeiner Imitation, ich glaube, er hat Roberto Blanco nachgemacht oder so. Und da dachte ich, ja, oh, das ist gut, das ist gut. Das hat den Humor und es hat so eine Stimmfarbe, die ich brauche. Und da war der Kontakt auch sehr leicht, weil der Hennis natürlich auch ein riesen Hörspiel-Fan ist und kannte auch unser Label schon. Und das ist natürlich dann immer schon viel leichter, wenn die Leute sagen, ach, du bist das und so. Und dann hat man dann ein bisschen Entree. Der war bei mir sogar zu Hause und der hatte anschließend einen Gig beim Kreuz.
Genau.
Und hatte da vorher mal schnell eine Rolle für mich eingesprochen.
Da habe ich auch übrigens von Ornkleifer das erste Mal richtig mitbekommen, weil er mir das erzählt hatte. Also ich habe damals noch beim Kreuz auch gearbeitet, habe ihn, glaube ich, vom Hotel abgeholt und zum Kulturkeller damals gebrochen, haben wir über Hörspiele geredet. Und da kam auch dann sein Hinweis, ja, ich habe da gerade hier was aufgenommen. Und dann habe ich auch Kontakt zu dir aufgenommen damals. Mhm. Und da war meine Stimme, weil auch noch nicht so ausgebildet, habe mittlerweile auch Weiterbildung und Stimme und so weiter gemacht. Da durfte ich aber schon ein paar kleine Sachen sprechen für eine damals, ich glaube, es war sogar die Schatzinsel, der Panther, oder was?
Nee, das war zweimal Karl May, da haben wir ein Doppelpack gemacht.
Ja, stimmt, meine ich doch, es war Karl May.
Schatz im Silbersee.
Das meine ich, Schatz im Silbersee.
Schatzinsel ist das Piratending.
Genau, das meine ich.
Genau, Schatz und im Old Shoe Hand haben wir auch gemacht, ja. Da bist du auch dabei.
Ja.
Ja, also genau, das war der Hennis Bender, war der Missing Link sozusagen. Ich habe eine ganze Zeit lang, obwohl ich ja hier aus der Reporter-Szene komme und also hier in Fulda auch noch sicherlich ein paar Leute kenne, ich habe das immer ausgeschlagen, Interviews über mein Hörspiel-Label zu machen. Insbesondere als ich in den Startschuhen steckte, kamen da immer mal wieder Anfragen. Aber es ist ja nun so, dass das Hörspiel halt auch bei manchen Leuten eben eher so als Kinderkram angesehen wird, als Kinderspielzeug. Das würde ich jetzt verneinen und ich würde auch unsere Ohrenkneifer-Produktion auf keinen Fall in diesem Segment verorten. Ja. Ich habe schon so, wenn ich den Leuten sage, ja, ich mache jetzt, ich bin so ein bisschen Hörspielproduzent und dann die wehleidigen Blicke der Kollegen, die sagten, oh, morgen schläft er unter der langen Brückenstraße, dann dachte ich mir, nee, komm, also dann bediene ich hier diesen lokalen Markt erstmal nicht und warte, bis sich das hoffentlich auswächst. Und ein bisschen hat's ja tatsächlich sich ausgewachsen. Deswegen sitzen wir jetzt zusammen und machen diesen Podcast. Und
mir kommt auch eher ein neidischer Blick, dass du sowas machen darfst. Wie kamst du zum Namen Ohrenkneifer eigentlich? Wie bist du auf den Namen gekommen?
Ach, unspektakulär. Das ist so ein Trend bei Hörspiellabeln, sich irgendwie mit Ohr, mit Lausch und so zu verbandeln. Und oh Gott, da dachte ich, so Ohrenkneifer, das ist vielleicht ganz nett.
Und wie kommst du an die Lizenzen? Wieso hast du gerade Karl May, das gab es ja auch schon vor Jahrzehnten als Hörspielreihe, wieso hast du dir gesagt, ich mache das neu, hol mir da die Lizenzen und mache das neu? Wie kam das?
Ich wollte das eigentlich nur ein einziges Mal machen. Also bei uns ist es ja nicht so genretechnisch festgelegt, habe ich ja eingangs schon mal kurz angetippt. Das soll möglichst offen für jeden Stoff und für jede Ära, in der man ein Stück ansiedeln kann, sein. Beim Karl May wollte ich einmal eine Duftmarke hinterlassen und ich wusste, dass es da einen Karl May Verlag noch gibt, der auch sehr fleißig seine Rechte wahrnimmt und seine Lizenzen überwacht. RTL hat hat RTL Neuverfilmung der alten Karl-May-Stoffe gemacht und die wollten zum Beispiel an den Karl-May-Verlag offensichtlich keine Titelrechte abführen und der sitzt der hat Titelschutz für diese ganzen Werke beantragt und so durften die also ihren Film nicht Schatz im Silbersee nennen, sondern ich glaube, es war das Geheimnis vom Silbersee. Also so kann man einen eigentlich gemeinfreien Autor, der ist ja schon lange tot, wäre eigentlich gemeinfrei, aber eben so über Titelschutzrechte kann man ihn trotzdem noch lizenzbehaftet lassen. Und ja, man muss sich da einfach gut stellen, in dem Fall mit dem Verleger. Und so ist dann aus einem Hörspiel, was mal geplant war, jetzt mittlerweile sind 6 geworden.
Und wie kam ja dann noch die Idee, die Schatzinsel? Und da sind wir ja weg von den Indianern und Cowboys hin zu den Piraten. Wie kam das?
Ja, es sind auch so Jugendwunden bei mir, die ich einfach auf die ich nochmal zurückkehren wollte. Jetzt habe ich ja das richtige Alter, um John Silver zu sprechen. Der war nämlich genauso in meiner Liga laut dem Buch. Und das ist nun wirklich gemeinfrei. Und da konnte ich einfach die Gutenberg-Version, die es im Internet kostenlos gibt, mir runterladen und das dann den Roman zum Hörspiel umarbeiten. Mhm. Ja, und beim Jules Verne ist es ähnlich. Da habe ich sogar das als unbedingten Vorteil erachtet, dass ich da erstmal keine Lizenzgebühr bezahlen muss.
Wo kann man die Hörspiele erwerben? Wie findet man Infos über Ohren?
Wir haben, wir machen noch CDs und wir machen wir haben einen professionellen Vertrieb. Das ist die Alive AG in Köln, die uns in die Läden stellt. Und jetzt kommt aber das Problem, sofern es noch Läden gibt, sofern diese Läden, die es noch gibt, noch CDs anbieten. Das wird jetzt ja immer mehr Mangelware. Aber wer bei Amazon noch seine CDs bestellt, der kriegt sie dort. Und wie gesagt, wir haben einen eigenen Hofladen, wo wir unsere CDs anbieten. www.ohrenkneifer.info. Und dann gibt's noch eine signierte Drehbuchseite on top dabei. Ansonsten natürlich auch als Download oder im Stream. Und Stream ist natürlich das wenig Geliebte, weil das sind nur sehr wenig Verdienstmöglichkeiten für einen Künstler generell, ob er Musik macht oder ob er Hörspiel macht, ergibt eigentlich eine ungerechte Sache. Aber bitteschön, die Zeit ist so, dass Streaming jetzt sehr beliebt ist.
Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was als nächstes ansteht, woran du gerade arbeitest?
Habe ich schon gesagt, Jules Verne.
Ja, aber welches Werk?
20.000 Meilen.
20.000 Meilen unter mir, sehr schön. Eines meiner Lieblings-Jules-Verne-Werke. Freue ich mich.
Darüber hinaus würde ich nochmal im Karl-May-Lager weiter wildern. Da gäbe es noch natürlich die Winnetou-Trilogie, die man sich zur Brust nehmen müsste. Und bei diesen Klassikerstoffen, so eine Dracula-Fassung, hätte ich auch Bock drauf.
Mal gucken. Das glaube ich, ja. Spannend. Auch, sicherlich auch eine zu spannend sprechende Rolle, oder? Also Dracula.
Ja, es sind einfach so diese klassischen Figuren, die mich halt mich als Teenager auch irgendwie begleitet haben. Und es ist natürlich ein tolles Privileg, jetzt als schon reiferer Mann nochmal in diese Kindskopf-Dinge da zurückzusteigen und diesmal halt der Graf zu sein oder der Oberpirat. Das macht schon Spaß, ja.
Also du erfüllst dir deinen Traum quasi, auch deinen Kindheitstraum so ein bisschen jetzt doch?
Ja, also später Traumerfüllung, ja. wenn man den kleinen Dirk vor seinem Plastik-Schallplattenspieler nochmal herbeizieht. Ja, dann stimmt das. Ja.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist immer eine Freude, auch mit einem Fan des Hörspiels zu sprechen und nicht mit Rufus Beck.
Du warst jetzt bei mir im Podcast. Ich hoffe, ich darf sehr bald mal wieder in einem deiner Hörspiele sein. Ich mich jetzt schon mal anmelden.
Ja, prima.
Jeder Gast bei Voller Kultur, dem Podcast, darf ja einen Song aussuchen und unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ach, ich habe mir gedacht, es muss ein bisschen Rambam machen. Ich nehme von The Police ein frühes Werk, Next to You.
Sehr schön. Kommt auf die Playliste, vielen Dank. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ich bedanke mich bei jedem, der so lange bei der Stange geblieben ist. Also jeder, der und jede, der das noch hört, die das noch hört, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und vielleicht schenken Sie mir eben auch hörspielmäßig mal ein Ohr. Das würde mich freuen. Tschüss.